Servus nach Essen. Grüß dich, Marcel. Schön, dass du dabei bist.
Grüß dich.
Ich würde sagen, wir starten mit einer kurzen Eigenvorstellung.
Ja, hallo, mein Name ist Marcel, auch Coach Practice genannt. Bin 31 Jahre alt, bin seit 10 Jahren Athletiktrainer, spezialisiert auf Rehabilitation und Prehab, also der Übergang zwischen Reha und Mannschaftstraining und auch des Weiteren weiterführende Performance, wenn man denn dann wieder verletzungsfrei ist. Genau. Aber in der Regel starte ich immer mit den Spielern bei, ich habe Schmerzen ich habe keine Schmerzen mehr, jetzt will ich ein paar Sekunden schneller laufen, ein paar Zentimeter höher springen. Das sind so meine Spezialgebiete. Habe Sportwissenschaft studiert und sehr viel Eigenerfahrung gemacht in den letzten 10 Jahren bezüglich Verletzung, aber auch Leistungsoptimierung, Leistungsverbesserung. Genau. Einige Stationen durchgemacht und bin jetzt selbstständiger Athletiktrainer.
Ja, ich sehe immer, dass du auch fleißig selber trainierst.
Yes.
Machst du denn auch, trainierst du auch für eine bestimmte Sportart oder trainierst du jetzt nur für dich selber?
Also ich liebe es, mich selber zu trainieren, um entweder noch schneller zu laufen oder höher zu springen, weil ich selber darauf unfassbar abfahre. Ich habe früher Basketball gespielt und American Football. Basketball länger als American Football. Von beiden Sportarten habe ich unfassbar viel Bewegungskompetenz erfahren und lernen dürfen und worauf es im schnellkräftigen Sportarten ankommt. Da zähle ich jetzt mal Fußball zu. Und die Basis nutze ich quasi immer noch für mein eigenes Training, weil ich selber Bock habe, mich zu bewegen und vor allen Dingen schnell zu bewegen, solange es geht. Und deswegen mache ich das, ja.
Ja, wir kennen uns ja über manche Spieler, die bei dir sind und bei mir.
Ja.
Die Rückmeldung ist, dass du ein bisschen anderen Ansatz hast als manch anderer Athletikcoach. Was könnte damit gemeint sein?
Also ich weiß nicht, also ich, wie soll man sagen? Ich kann jetzt nicht genau sagen, was die Spieler meinen, was ich für einen Ansatz fahre, aber mein Ansatz ist in erster Linie, dass du über Resilienz und über strukturellen Aufbau die Basis entwickelst für egal welche Sportart eigentlich. Also, ja, wo fängt man da an? In erster Linie geht es ja darum, sehr vulnerable Strukturen, die in Sportarten halt nun mal sind, sei es die Oberschenkelrückseite, sei es die Sprunggelenke, die Sehnenstrukturen vor allen Dingen, Schambein, Adduktorensehnen, Hamstrings, Kreuzbänder, das sind alles sehr verletzungsanfällige Strukturen, die man sehr, sehr, sehr spezifisch attackieren bzw. auftrainieren kann. Und den Ansatz fahre ich eigentlich ziemlich, ziemlich gut, weil ich empfinde, Reha-Training ist eigentlich nur eine Regression von Performance-Training. Das heißt, wenn ich starke Achillessehnen habe oder starke Patellasehnen oder starke Knie insgesamt oder eine unfassbar starke Hüfte, dann sinkt die Chance nicht nur, dass man sich nicht verletzt, sondern dass diese Struktur natürlich auch Performance steigernd wirkt. Das heißt, im schnelleren Antritt, man wird bounciger, man wird widerstandsfähiger, man wird selbstbewusster, weil man sich einfach stark und schnell fühlt. Das ist so der Ansatz, den ich fahre. Und das ist ekelig, sehr ekelig, das Training teilweise. Aber am Ende des Tages lohnt es sich. Und ja, um dieses Training, sage ich mal, ohne Hass auf mich durchziehen zu können, brauche ich immer sehr viel Vertrauensvorschuss.
Also ich würde mal auf die Ekelhaftigkeit deiner Übung mal eingehen. Ja. Was ist damit gemeint? Weil ich glaube, viele denken, dass dann, weiß ich nicht, eine Hürdenkombination, eine absolut belastende Übung wahrscheinlich im Kopf der Spieler ist, also dass sie denken, okay, ich muss jetzt, weiß ich nicht, mich dreimal drehen, springen und so weiter, aber das machst du ja gerade nicht.
Nein, genau, also Athletiktraining ist bei mir halt im Vordergrund Mobilität und Krafttraining und optional noch Sprungtraining. Aber in der Regel reicht es, weil die Spieler sowieso schon so viel sprinten und springen, dass man durch eine Erhöhung der Maximalkraft die Leistungssteigerung im Sprung und Sprint schon erkennt, vor allen Dingen auf den ersten 5 bis 30 Meter. Und nehmen wir mal eine eklige Übung, Nordic Hamstring beispielsweise, wenn du die einmal die Woche machst, sollte man erstmal auch nur starten mit einmal die Woche und dann ein gewisses Volumen in der Übung einbringst, dann läufst du schon mal eine Woche, zwei Wochen mit Muskelkater rum, aber irgendwann hört das dann auch auf und man fühlt den Unterschied auf einmal.
Aber wie bringst du das ein in normalen Trainingsalltag? Wenn ich jetzt denke, okay, du kannst dich ein paar Tage nicht mehr danach bewegen.
Na, das nicht. Also ein ganz wichtiger Ansatz ist halt, dass du den Athleten aus meiner Sicht nicht von Anfang an direkt zerstörst. Das heißt, wenn ein Spieler zu mir kommt und der möchte langfristig besser werden, geht es ja darum, von Punkt A nach Punkt Z zu kommen. Und dieser Weg, weiß ich ja, was einfach biologische Prozesse sind, brauchen einfach Zeit. Und dementsprechend ist bei mir nicht die erste Einheit das Wichtigste. Es kann sein, dass du nach einem Satz Nordic Hamstring beispielsweise, da, wir bleiben mal bei der Übung, Muskelkater kriegst und danach die Woche auch noch nach einem Satz. Aber mit der Zeit wird das weniger und weniger. Aber ganz klar, der Ansatz ist, langfristig den Spieler körperlich widerstandsfähiger zu machen und nicht in einer Einheit komplett zerstören und zu sagen, geil, jetzt habe ich dich richtig fertig gemacht. Also es geht wirklich von, ich denke langfristig, und langfristig bedeutet Training. Training ist Wiederholung und nur über konstante Belastung mit regelmäßigen Abständen und Regenerationszeit kannst du halt auch deine Leistung nur steigern. Das ist einfach das absolute Grundprinzip von Training, Adaptation zu provozieren. Ja. Natürlich müssen dafür Voraussetzungen gefestigt sein, das heißt, wir sprechen in fast jeder Einheit über irgendwas, was mit Regeneration zu tun hat. In erster Linie Schlaf und in zweiter Linie Essen. Aber das halten wir super simpel und ich nerv die Spieler einfach auch nur mit kleinen, simplen Sachen. Denk da dran, mach das, tu das, damit wir ja auch zum Ergebnis kommen. Weil am Ende des Tages ist Training nur ein sehr, sehr strukturierter, sehr, sehr hoffentlich wohldosierter, gut geplanter Stress, den der Körper des Athleten selbstständig wieder heilen muss. Und dafür sind diese, wie gesagt, Voraussetzungen notwendig. Du brauchst unfassbar viel Protein. Man unterschätzt es einfach. Protein ist immer mit Bodybuilding in Verbindung gebracht. Aber wenn du Leistungssportler bist und du brauchst einfach Proteine. Also wir bestehen zu 70% aus Wasser und 20% unseres Körpers, manche Studien sagen sogar mehr, bestehen wir aus Protein und natürlich Fett. Das sind Bausteine. Und diese Bausteine musst du einbauen, um deinen Körper langfristig, nachdem du ihn geschädigt hast, wieder aufzubauen. Und vor allen Dingen die Bindegewebe. Sehnen und kollagenes Gewebe, sage ich jetzt mal, Bindegewebe, die brauchen einfach Zeit. Die sind nicht so gut durchblutet und dementsprechend muss man da in starker Kommunikation mit dem Spieler sein. Aber wenn man das dann, wenn man das verstanden hat und diese Strukturen halt explizit auftrainiert, dann hat man einen unfassbaren Bulletproof-Spieler.
Aber wie holst du den Spieler ab? Weil ich glaube, dass viele zuerst in dein Training gehen und dann, ich sag mal, die Zerstörung erwarten, vielleicht sogar auch drauf hoffen.
Ja.
Wie kriegst du den Spieler dorthin, dass er ja deine Methode annimmt? Weil ich glaube, dass es manchmal schwierig ist.
Ja, voll. Also ich spreche eigentlich oft über das Prinzip No Pain, No Gain, weil es ist einfach unfassbar wichtig, einen wohldosierten, gut strukturierten Reiz zu setzen. Wir brauchen eine gewisse Zerstörung. Ja, das ist einfach so. Mechanische Reize. Aber die Fitnesswelt, sage ich jetzt mal, die Fitnessindustrie hat durch vor allen Dingen solche Reden wie von Arnold Schwarzenegger, No Pain, No Gain, unfassbar viel Verwirrung nicht gestiftet, aber so, das ist schon das dominante Gedankengut von vielen Trainern, weil sie denken, ich muss meinen Spieler jetzt erstmal lang machen. Mag mental vielleicht gut funktionieren, mal so ein bisschen über die Grenze zu gehen, aber langfristig machst du damit halt eher Schaden als Nutzen, weil wie kannst du einen langfristig gut strukturierten, kontinuierlich gesetzten Reiz, wie kannst du das durchhalten, jede Woche 100%, 120%, irgendwann ist einfach Energiereserven leer, alles funktioniert vielleicht mal für 3 oder 4 Wochen. Und deswegen ist es am wichtigsten halt mit dem Spieler, oder was heißt am wichtigsten? Ich empfinde das so, am wichtigsten ist, die gute Kommunikation zum Spieler, ihm zu erklären, was ich vorhabe und dass er natürlich mir Vertrauensvorschuss gibt. Und in der Regel haben sie den auch und merken dann auch mit der Zeit, wow, okay, Marcel hatte recht, da passiert was und ohne, dass ich komplett am Arsch bin nach seinem Training. Das heißt, ich sehe halt Training für Training und wenn ich letzte Woche etwas gemacht habe, dann verändere ich das, ja, so minimal, eine gewisse Steigerung ist drin, aber es ist so minimal, dass der Spieler das nicht so viel wahrnimmt. Aber ich weiß, das hat er jetzt geschafft und nächste Woche kann ich wieder was verändern. Nächste Woche kann ich wieder was verändern. Bis ich irgendwann ein Ausgangsniveau habe, was damals gar nicht gedacht wäre, ja. Das heißt, es ist viel Kommunikation und ja, ich gebe den Spielern hoffentlich immer das Gefühl, dass ich es wirklich gut mit denen meine, ohne dass ich denen das Gefühl gebe, ich mache dich jetzt fertig und ich zeige dir jetzt mal, wie es läuft im Athletiktraining.
Also ich stelle mir das manchmal auch schwierig vor, diese Glaubenssätze der Spieler zu brechen, ne, oder das Vertrauen dann direkt zu bekommen. Hast du da auch so bestimmte Einstiegsmethoden, dass ihr zum Beispiel erstmal ganz locker startet oder mit was, ich sag mal, Spielerischem oder...
Spielerisch gar nicht, tatsächlich, ja. Weil ich hab eine Stunde und in der Stunde gehe ich eigentlich, ich habe ein Kontinuum, ich habe bestimmte Übungen, die du irgendwann können sollst und wenn du die noch nicht kannst, dann machen wir halt die Regression davon. Wenn du die nicht kannst, dann machen wir die Regression davon. Und wenn die nicht kannst, dann machen wir die Regression davon. Und wenn da starten wir, so. Und selbst die Regression ist ja anstrengend. Ne? Manchmal ist Regression Progression. Sagen wir, ganz simples Beispiel, wenn du einen Split Squat am Boden nicht schaffst mit voller Hüftstreckung, dann musst du halt den Fuß anheben auf eine Erhöhung. Der Reiz ist vielleicht nicht so groß wie am Boden, aber die Hüfte macht sich bemerkbar. Und im Laufe der Zeit musst du halt so eine Art Leitbild darstellen. Das heißt, das ist unser Ziel. Da möchte ich mit dir hin. Ich habe ganz klar definierte Werte, die du im Krafttraining bei mir erreichen sollst. Das ist das ist nicht irgendwie verglichen mit irgendwelchen Profi-Gewichthebern oder so, sondern anhand deines Körpergewichts machen wir fest, so und so viel von deinem Körpergewicht, so und so viel Prozent machen wir in der Übung, in je nachdem, wie lange wir arbeiten, einem halben Jahr, dreiviertel Jahr oder einem Jahr. Und das wiederhole ich halt auch oft. Das heißt, so weißt du, okay, das ist mein Stand gerade und da möchte ich mit dir hin. Und früher habe ich das nicht gemacht. Früher habe ich einfach nur einen Reiz gesetzt und dann mal gucken, wo es hingeht. Aber jetzt weiß ich halt ganz klar, wo es hingehen soll. Das ist aus den letzten 10 Jahren Erfahrung. In der Regel läuft das sehr gut. Vor allen Dingen, wenn du als verletzter Spieler kommst, weil dann ist das Potenzial dann noch größer, weil du halt eine Problematik hast. Wir lösen erstmal die Schmerzproblematik und nach der Schmerzproblematik kommt dann der Leistungsaufbau. Aber du wirst ja schon besser dadurch, dass du keine Schmerzen mehr hast. Wie viele Spieler sind auf einmal kopfbefreiter, weil sie dieses und jenes Ziehen nicht mehr spüren oder die und die Bewegung wieder machen können, nur weil sie auf einmal in der Situation kein Ziehen oder keinen Schmerz mehr empfinden. Und oft ist es viel kommunizieren, viel reden.
Aber es wäre natürlich schlauer, vorher zu dir zu kommen, bevor man sich verletzt. Ja,
das wäre, glaube ich, besser. Aber so sind wir Menschen nicht. Wir brauchen immer erst einen Denkzettel. Ich habe einige Erfahrungen damit gemacht, mit Spielern, Top-Spielern aus dem Hockey beispielsweise oder aus dem Fußball. Die sind einfach so überzeugt, Fußball ist das einzig Wahre oder Hockey und das ist auch absolut richtig. Und Athletiktraining bzw. Krafttraining ist eventuell eine Zeitverschwendung, weil man dadurch, es gibt ja immer noch das Beispiel oder den Mythos, dass Krafttraining langsam macht. Tatsächlich weiß ich nicht, warum das überhaupt noch gedacht wird, aber okay. Und dann kommt die erste Verletzung, entweder eine schwere Verletzung oder eine leichte Muskelverletzung. Und dann kommt langsam das Bewusstsein, oh shit, da ist was passiert. Bei manchen kommt es sehr spät, bei manchen direkt bei der ersten Verletzung, dass er sagt, okay, nee, das will ich nicht mehr, das bringt mich heraus. Ich kann dem entgegenwirken. Ne? Und dann bist du im Prehab-Bereich. Das ist natürlich dann Nonplusultra. Wenn du einmal eine Scheißerfahrung gemacht hast, dann bleibst du dabei und die Chance sinkt, dass du das nicht mehr für unwichtig hältst, extra was zu tun.
Ja, du lässt ja auch immer so ein bisschen mentale Aspekte in dein Training mit einfließen. Glaubst du, dass das daher kommt, weil du viel auch mit Reha-Spielern arbeitest und die dann vielleicht auch mental vielleicht unterbewusst auch aufbauen möchtest oder ist das Thema einfach in dir so gereift, dass du das einfach immer so ein bisschen mit einfließen lässt?
Also ich glaube, das sind zwei Punkte ganz entscheidend bei mir. Das ist mir auch erst sehr spät klar geworden, aber zum einen, meine Mutter ist krank geworden, als ich 13 war, schwer krank, hat Krebs gekriegt und seitdem beschäftige ich mich mit dem Thema, wie kann man den Körper in irgendeiner Weise wieder aufbauen. So nach dem Salutogenese-Prinzip. Also nicht Risikofaktormodell, wie kann ich die Krankheit bekämpfen, sondern wie kann ich Ressourcen aufbauen? Wie kann ich das System Körper so stärken, dass man in dem, was man tut, sein volles Potenzial, das hört sich immer so floskelmäßig an, aber wir haben alle Potenzial und wir können dieses Potenzial nur ausschöpfen, wenn wir 100% heile sind, gesund sind, uns gut fühlen, Energie haben und solche Sachen. Und das ist das Erste. Das war jetzt so ein sehr langer Leidensweg mit meiner Mutter, bis sie dann gestorben ist. Und zum anderen, weil ich auch selber sehr lange verletzt war. Ich habe mich 2012 in einer Kraftstudie komplett zerlegt, wurde zweimal an der Hüfte operiert und ich weiß einfach, wie scheiße das ist, wenn deine ganze Identifikation auf Sport basiert. Also du identifizierst dich komplett mit Sport und mit Bewegen und mit Vitalität und auf einmal kannst du das alles nicht mehr. Dann bist du, wer bist du dann? Ja, du bist nicht mehr das, was du die ganze Zeit gedacht hast. Und dann kommt dieser Prozess von Scheiße. Akzeptiere ich jetzt, dass ich die ganze Zeit Schmerzen habe? Akzeptiere ich, was die Ärzte mir sagen und akzeptiere, dass ich nie wieder das machen kann, was ich denke, was ich will und was mir Spaß macht und Freude macht? Oder finde ich einen Weg ich habe es jetzt geschafft, aus meiner Hüftverletzung sehr, sehr viel rauszuholen. Sei es körperliches Wissen über Gelenke, sei es Heilungsprozesse, sei es Adaptationsprozesse im Bereich von Gelenkstärkung. Und die Gelenke sind nun mal die Grundlage und danach kommen die Muskeln. Und konzentrierst du dich auf die Gelenke, trainierst du natürlich auch die Muskeln, aber in einer ganz anderen Range, in einer ganz anderen Intensität. Viel vorsichtiger, aber langfristiger. Und das ist mir alles klar geworden durch A, durch die Krankheit meiner Mutter und B, durch meine eigene Verletzung. Und dadurch habe ich, glaube ich, eine extreme Empathie entwickelt für Spieler, die selber verletzt sind. Und jetzt weiß ich ganz genau, wie die sich fühlen. Und ich will nicht, dass sie sich so fühlen. Das ist ein richtig krasser Wunsch. Und dementsprechend hänge ich mich da voll rein und versuche einfach, die Spieler zu begleiten und denen wirklich zu sagen. Und auch wenn ich bin kein Arzt, ich darf keine Heilaussagen machen, aber ich darf immer sagen, dass sich etwas verändern wird. Ich darf keine Versprechen geben, dass das heile wird. Weißt du, was ich meine? Aber ich weiß, wenn du dich da und da und da dran hältst, sei es jetzt deine Ernährung so simpel und so strukturiert aufzubauen, dass du dich aufbaust, sei es Schlafverhalten, dass du im Schlaf dich aufbaust und dann die richtigen Trainingsreize setzt, wo es denn aufgebaut werden soll, dann ist das ja keine Heilaussage, sondern einfach nur ein Weg, den ich ein bisschen vorweg bestimmen kann. So. Ja, und deswegen glaube ich, das ist mein Mentaltraining, weil ich den Spielern Hoffnung vermitteln kann, weil ich es selbst erlebt habe.
Die Spieler haben mir auch dann zurückgemeldet, dass sie daraus sehr, sehr viel für sich selber auch ziehen. Ne? Auch jetzt unabhängig von Verletzungen, sondern einfach auch so für den Lebensweg, wie man mit solchen Situationen halt umgehen kann. Ne?
Ja, genau.
Und gemützt auf andere Sachen.
Ja, das ist so wichtig. Also es gibt ja immer zwei Wege. Ne? Es gibt, auf der einen Seite kannst du halt eine Situation akzeptieren und hinnehmen und ja, in deinem eigenen Kummer sozusagen ersticken, wozu man auch neigen kann, weil es einfach ist, es ist ein sehr, sehr angenehmes Gefühl, dann auch Mitgefühl von anderen Leuten zu bekommen, weil man ja gerade leidet und dann kriegt man Aufmerksamkeit und dann verfällt man da so rein und dann fühlt man sich kurzzeitig gut, weil man Aufmerksamkeit bekommt oder mal endlich Nächstenliebe spürt oder was weiß ich. Manche, also ich weiß es zum Beispiel von meiner Mutter, die hat sich irgendwann, auch wenn die das nicht bewusst wahrgenommen hat, die hat sich in der Krebskrankheit damit identifiziert. Die war eine Person, die Krebs hatte. Und dadurch hat die natürlich eine dementsprechende Aufmerksamkeit bekommen. Und ich glaube, unbewusst hat sie dadurch so viel Liebe gespürt von anderen, dass sie auch nicht mehr den Drive richtig hatte, da rauszukommen. Das ist jetzt nur eine Hypothese von mir. Aber ja, wenn es weh tut, wenn es mental weh tut, dann ist es ein viel größerer Antrieb, was zu ändern. Und dann ist die Frage, willst du das schaffen und willst du da rauskommen oder willst du dich der Verletzung hingeben und sagen, ja, ich habe jetzt Arthrose im Knie, ich kann nicht mehr. Oder ich habe jetzt eine Hüftdysplasie gehabt und deswegen kann ich das nicht mehr. Oder ich hatte einen Bandscheibenvorfall, ja, ich kann das jetzt nicht mehr. Nee, Mann. Da gibt es noch Möglichkeiten. Ob das jetzt für Champions League reicht, weiß ich nicht, aber es gibt noch Möglichkeiten, dass du da rauskommst in irgendeiner Art und Weise. Und das kannst du ja auf alles beziehen. Ne? Wenn du ein Problem hast, wie löst du das? Am besten immer mit jemandem sprechen. Weil wenn man spricht und dann auch die Sachen ausspricht, dann hört man sich auch mal selber und was man da so denkt und dann denkt man manchmal so, boah, was habe ich denn jetzt da gesagt? So Gedanken sind immer da. Aber wenn man miteinander spricht, da kommt viel mehr bei rum.
Hättest du denn einen Tipp für jemanden, der noch nicht in diesem Schmerz ist oder in so einer Leidenssituation, aber eigentlich zum Beispiel dann an seiner Athletik arbeiten möchte, aber noch nicht so diese richtige Motivation hat? Also ich hoffe, du verstehst, was ich meine.
Ja, 100%. Es gibt halt zwei Wege, Antrieb zu bekommen. Einmal durch Angst. Also ich möchte mich nicht mehr verletzen oder halt durch, um den Wissenschaftler Huberman mal zu zitieren, Dopamin. Dopamin ist so eine Art Belohnungssystemhormon, also der ist, was uns quasi antreibt, das ist der Driver bei uns. Und wenn du es geil findest, schnell und stark zu sein, wenn du es geil findest, halt ein Sixpack zu haben, wenn du dein scheiß Trikot auszieht, weil du deinen Torjubel hast, oder wenn du es geil findest, über die Leute drüber zu rennen, weil du so ein Competitor bist. Und so geil kann man sein, wenn man schnell und stark ist, auch als Fußballspieler. Dann ist klar, dass du morgens aufstehst und sagst, geil, heute kann ich mich athletisch weiterbilden. Ja, wenn du schnell bist, ich meine 99% der Zeit auf dem Spielfeld ist ohne Ball. Oder? Sorry, ich weiß nicht, nicht 99%, aber viel. Und wenn du schnell in die Räume kommst, wenn du schnell deinen Zweikampf gewinnst, ja, ich meine, wie viel Meter Sprints machen die Spieler pro Spiel? Zwischen 400 und 1200 Meter. Gehen wir erstmal anders an. Ein Fußballspiel, du läufst, sagen wir mal, 10 Kilometer im Durchschnitt. Ja? Zwischen 8 und 12, also nehmen wir mal 10 Kilometer. Bei 10 Kilometern auf 105 Minuten gerechnet, sage ich jetzt einfach mal, weil du hast ja 15 Minuten Pause, ist das eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 5,7 km/h. So, jetzt rechne mal aus, okay, 5,7 km/h ist jetzt auf 105 Minuten, ist eigentlich nicht so die Leistung. Wo kommt jetzt die Leistung her? Die Leistung kommt durch Sprints, Zweikämpfe und Sprungzweikämpfe. Da entstehen die Tore. Wenn du kurzen Antritt hast, den Ball kriegst, boom, da der Ball kommt und dann, oder kombinationsmäßig, aber kommt in der Regel aus einer schnellen Situation heraus. Und wenn du es geil findest, schneller zu sein als der andere und du weißt aber nicht, okay, wie werde ich schneller, dann ist Athletiktraining auf jeden Fall ein Go-To. So. Natürlich, wie gesagt, Sport, du musst den Ball beherrschen, du musst taktisch gut sein, du musst gut stehen können, das ist alles gut. Ne? Aber es ist ein Fakt, dass ein Fußballspieler eigentlich ein langsamer Läufer und ein Sprinter ist. Dazwischen gibt es nichts. Du läufst entweder langsam oder mega schnell. Das ist Fußball. Und deswegen glaube ich, wenn du dir das bewusst machst, dann glaube ich, kann man daraus Motivation ziehen. Das ist ein kurzzeitiger Antreiber. Und wenn du es dann irgendwann geil findest, wenn du dann eine Erfahrung gemacht hast, dann wird daraus eine Disziplin. Dann merkst du, okay, das gibt mir wirklich was. Ich brauche keine Motivation mehr. Ich gehe zum Training, weil das wirklich notwendig ist und weil es geil ist. Und es gibt dann die zwei, ne? Entweder Angst oder geil. Ich bin besser als der. Und ich glaube, so ein Ronaldo, der hat keine Angst mehr. Der findet es einfach geil, so auszusehen. Der findet es geil, morgens aufzustehen und zu sagen, ich bin 37, ich bin immer noch schneller als ein 24-Jähriger.
Das glaube ich auch. Ja. Also so ist auf jeden Fall die Außenwirkung.
Ja, da ist natürlich ein gewisser Hunger für notwendig. Ne? Es ist so, das kostet Kraft.
Und die Aber glaubst du, dass man diesen Hunger lernen kann? Oder glaubst du, dass entweder du hast es oder du hast es nicht?
Nee, ich glaube, dass man das lernen kann. Ich glaube, Practice ist mein absolute Lebensbasis. Es gibt das Prinzip der Neuroplastizität. Und Neuroplastizität, also klar, es muss, also wenn du Sportler bist, bist du ja schon mal wettkampforientierter als andere Menschen. Es gibt halt Unterschiede, ne? Meine Frau zum Beispiel ist nicht so wettkampforientiert wie ich, das ist okay, aber wenn du im Leistungssport bist, dann bist du in der Regel eigentlich ein sehr wettkampforientierter Mensch. So, wenn du jetzt wettkampforientiert bist, dann hast du schon die Grundprinzip oder dieses Grundgerüst in deinem Gehirn. Und wenn du das ausbaust und wirklich Bock hast zu gewinnen und diesen Willen, also du kannst dich darauf halt programmieren, du musst nur ab und zu mal gewinnen und das geil finden. Und deswegen musst du mit kleinen Siegen anfangen, jeden Tag irgendwo klein gewinnen. Entweder ihr macht ein 4 gegen 4 und ich kann da jetzt reingehen und sagen, ja gut, ich spiele jetzt hier 4 gegen 4 oder ich will wirklich dieses 4 gegen 4 so sehr gewinnen wie Champions League. Dadurch werde ich nicht direkt ein Champions-League-Spieler, aber ich werde definitiv meinen Willen trainieren, gewinnen zu wollen. Und dementsprechend gehe ich, wenn ich in jedem Training mit diesem Gedanken reingehe, bin ich natürlich im Wettkampf viel gewinnorientierter, als wenn ich in einem Training nur reingehe, weil wir es jetzt machen müssen. Das ist ja ein Bewusstseinsprozess. Der Trainer sagt, wir spielen gegen 4 gegen 4. Und dann gibt es die sagen, alles klar, wir spielen gegen 4 gegen 4. Und die anderen sagen, boah, pass mal auf, jetzt rasiere ich richtig. So, das ist halt der Unterschied dann. Ne? Und ich glaube, das ist, weil in der Bundesliga oder Premier League oder egal welcher hohen Liga, die Spieler sind auf einem so hohen Spielerniveau, dass sich da die Nuancen sehr nicht so krass unterscheiden. Ne? Also ich glaube, dass jeder Spieler gewisse Leistungsfähigkeit hat und gut ist in seiner Sportart, aber der Unterschied macht es dann, ob du halt richtig, richtig Bock hast, deinen Gegner jetzt komplett zu rasieren. Oder Tore zu machen, also sehr konkret. Ne? Ich glaube nicht, dass ein Lewandowski ins Spiel geht und sagt, wir wollen heute gewinnen, sondern der sagt, okay, mal gucken, wie viele Tore ich heute mache. Also ich glaube, das ist so was ganz Konkretes, was der im Kopf hat. Ich will heute dieses Tor machen. Ich will Torschützenkönig von der Bundesliga werden. İlkay Gündoğan hat mal ein geiles Interview gegeben. Ich weiß nicht, der wird sich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, aber der ist von Dortmund nach Manchester City gewechselt und war in der Zeit in Barcelona. Und der Wirt ist eine englische Reporterin, die fragt ihn, what defines your style? Und er antwortet, so geil, richtig konkret, ich mache es mal auf Deutsch, ich liebe es, den letzten schönen Pass zu spielen, ich liebe es, meine Mitspieler in Szene zu setzen und ich liebe es, beautiful Football zu spielen. Das sind ganz konkrete Sachen, die der im Kopf hat. Das ist nicht, ich liebe es, Fußball zu spielen, sondern der weiß genau, was er liebt. Und wenn du genau weißt, was du liebst an diesem Sport, dann machst du das natürlich auch gerne. Und das sieht man ja auch in seinem Spiel. Wie viele Ballkontakte, wie viele Pässe spielt er? Was für ein Spieler ist das? Das ist so krass. Aber er macht das, ich weiß nicht, ob ihm das überhaupt bewusst ist, weil der hat das richtig konkret antworten können. Und manchen Spielern ist gar nicht bewusst, was deren Spielstil ist. Was ist denn dein Spielstil? Bist du ein Rasierer und hast einfach Bock zu verteidigen? Oder ich liebe es, Diagonalbälle zu spielen oder ich liebe es, den letzten Pass vom Tor zu kriegen. Also es kann sehr konkret sein und wenn du das sehr konkret hast, dann hast du vor dem Training Bock, das umzusetzen.
Ja, das finde ich jetzt spannend, wenn wir gehen jetzt mal vom Spieler weg und wir nehmen dich als Trainer.
Ja.
Du gehst jetzt ins Coaching.
Ja.
bist du dann dort auch so, dass du sagst, okay, in diesem Coaching, ich werde rasieren, ja, ich werde zeigen, was ich drauf habe, ich werde den besser machen in der Einheit. Bist du da auch dann so, dass du dich dann da auch challenged oder dann eher nur, wenn du selber aktiv bist?
Nee, also es ist ja beim Coaching, ist es ja, oder ich nenne es ja ich bin ja Trainer, ich bin ja kein Coach. Also da gibt es ja einen Unterschied. Viele finden den Begriff Trainer zum Beispiel sehr negativ. Ich bin Trainer. Ich sage denen ganz klar, was sie heute zu tun haben und ich lasse sie nicht denken. Also Coaches sind ja so, du musst auf deine eigene Lösung kommen und ich will dich zum Nachdenken motivieren und so weiter. Nee, du kommst zu mir mit einem Problem und ich sage dir ganz klar, was ich denke, was richtig ist. Und deswegen würde ich mich nicht als Coach, auch wenn da Coach Practice bei Instagram steht, eigentlich bin ich Trainer Practice. Und das war ich auch schon immer. Und ich weiß nicht, ob es sich nochmal ändern wird. Weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, die muss der Spieler erstmal selbst machen. Und bevor er selber auf die Lösung kommt, sage ich ihm lieber, was er zu tun hat. Und das Zweite, wenn ich das jetzt auf mich beziehen würde, ich denke auch langfristig, ich möchte immer Resultate mit meinen Spielern in irgendeiner Art und Weise entwickeln. Egal wie das aussieht, Schmerzfreiheit oder ich fühle mich wohler oder boah Marcel, ich finde es cool, ich habe mehr Zweikämpfe gewonnen oder was auch immer. Ja? Oder er sagt einfach, ganz ehrlich, ich habe mich jetzt seit ein paar Wochen nicht mehr verletzt oder ich, was weiß ich, irgendein Resultat möchte ich daraus holen. Und da bin ich dann natürlich nicht so, dass ich mich jetzt pushen muss und den Spieler jetzt hier voll fertig mache, sondern mein absolut größtes Ziel ist einfach, erstmal will ich gucken, wie ist der Spieler drauf, kriege ich das Programm überhaupt durch, was ich jetzt geplant habe, weil es gibt auch noch Off-Season, In-Season. Off-Season kannst du mal ein bisschen länger machen, In-Season musst du sehr dosiert sein, aber in der Regel weiß ich, okay, selbst in der In-Season kann ich das langfristig, weiß ich, wenn ich hier starte, kann ich in der In-Season hier enden. Ich habe dann meine Rituale vor einem Training mit dem Spieler, gehe ich mental durch, was mir A, jetzt heute in der Einheit wichtig ist und B, welche Resultate ich mit ihm erarbeiten möchte. Und die versuche ich natürlich zu kommunizieren. Ne? Ich versuche dem Spieler Sinn zu vermitteln in dem, was wir tun. Und das hört sich immer so hochtreibend an. Das hört sich immer so hochtreibend an. Aber am Ende des Tages möchte der Spieler natürlich auch verstehen, was wir machen. Für dich ist es klar, für alle anderen Trainer, die jetzt vielleicht zuhören, ist auch klar, ja, du machst denn, es ist halt nur Training, es sind nur Übungen. Aber diese Übungen sind für die Spieler manchmal gar nicht so klar, weil die auch viele Trainer haben viele unterschiedliche Stile. Und warum machst du das jetzt so und warum macht der das so? Ja, es gibt so viele Nuancen, die du anpeilen kannst und fokussieren kannst. Deswegen ist das alles so interessant. Aber am Ende des Tages geht es darum, ich erinnere mich daran, okay, es geht um den Spieler, der möchte Resultate haben. Ich erinnere ihn daran, dass er die Resultate auch erreichen will und möchte und auch wird. Und dann gehen wir ins Training.
Machst du denn eine Unterscheidung von verschiedenen Spielertypen, also von Charaktereigenschaften von Spielern? Weil da hatte ich schon jetzt verschiedenste Diskussionen. Manche Spieler sind ja sehr, sehr wettkampforientiert und wollen sehr, sehr viel Abwechslung haben. Dann gibt es Spieler, die mögen es einschleifend zu trainieren, also zum Beispiel jede Woche dieselbe Übung nur leicht modifiziert zum Beispiel. Machst du da auch Unterschiede oder sagst du, okay, für dein Problem sehe ich den Lösungsweg und den ziehen wir durch?
Da ich ja keine Bewegung in dem Sinne trainiere, so wie jetzt du als Fußballtrainer, der ganz klar auch Variationen reinbringen kann und verschiedene Lösungsansätze bieten kann. Wenn ein Spieler zum Beispiel so angelaufen wird oder so, oder ich mache es aus meiner Laiensprache. Aber im Athletiktraining gibt es jetzt aus meiner Sicht auch nicht so viel Variation. Deswegen, was Bewegung angeht. Ich weiß, ich will und in irgendeiner Art und Weise die Hamstrings trainieren oder die Achillessehne oder ich will dein Knie trainieren oder dein Rücken, Rumpf, was weiß ich. Und für die Hamstrings gibt es jetzt 6 Übungen, für die Oberschenkel oder für die Knie gibt es 5. Ne? Und dann bringe ich bestimmt auch mal eine Variationsübung rein, aber am Ende des Tages trainieren wir dein Knie, wir trainieren deine Hamstrings und wir trainieren deine Achillessehne. Und ja, es gibt natürlich unterschiedliche Menschen, die entweder einschleifen, immer dasselbe machen wollen mit Modifikationen, die anderen wollen immer Variationen. Aber komischerweise glaube ich auch so ein bisschen an Law of Attraction. Ich habe nur Spieler, die das, was ich mit denen mache, in irgendeiner Art und Weise auch gut finden. Also bis jetzt, ist, weißt du, was ich meine? Also ich kriege irgendwie nicht die Spieler, die immer von mir was Neues wollen. Das habe ich noch nicht erfahren. Weil ich auch weiß, und ich versuche das auch zu kommunizieren, nur weil du jetzt eine Kniebeuge kannst, heißt es nicht, dass du nicht in der Kniebeuge noch stärker werden kannst. Ne? Und was dann auch am Ende des Tages auch vielleicht deine ersten 5 Meter im Antritt bewirkt. Ne? Nur weil du jetzt einmal den Nordic Hamstring ohne Muskelkater hattest, heißt das doch nicht, dass wir nicht da für den Nordic Hamstring trainieren und dass du dich wieder zurückziehen kannst. Wie geil ist das denn? Ne? Oder wenn du Boxjumps machst, sag ich mal. Ne? Bis jetzt kamst du ganz easy auf diese Box hoch, denn dann stellen wir die Box höher, oder? Ne? Also ist vom Grundprinzip her bin ich eigentlich, was Variation angeht, der Körper, er hat im Krafttraining nicht so viel Variationsmöglichkeiten wie, sage ich jetzt mal, Dribbling-Drills, die du machen kannst. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau. Ja, weil manche, die kombinieren das ja dann auch, weiß ich nicht, mit so Hürdenläufen und sowas und versuchen vielleicht so eine Variation herzustellen, aber du machst das ja wirklich gezielt und, ich sag mal, vom Übungsaufbau sehr, sehr einfach.
Voll, komplett, super simpel, kann jeder. Aber die Steuerung kann halt nicht jeder, das ist es. Die Übungen sind völlig egal, die kann jeder, die findest du im Internet überall. Aber es geht darum, wie kommst du von A nach Z, das ist Erfahrung.
Ja, und das ist ja auch genau mein Punkt immer.
Ja.
Also wenn ich Flankentraining mache, dann flanken wir halt. Also wir machen halt nichts groß vorher oder nachher, sondern wir flanken halt. Und dann ein Außenstehender würde jetzt sagen, ja okay, warum soll ich zum Trainer gehen? Er flankt ja nur. Aber ich lebe halt von meinem Auge, dass ich gucke, okay, die Hüfte bewegt sich so und so, das Bein macht das und das.
100%.
Mach mal bitte das. Und dann sind es nur Nuancen.
Ja.
Manchmal ist es nur ein kleiner Punkt. Und dann kommen die wie Brandbomben.
Ja.
Und ich glaube, bei dir, deswegen passt das auch, dass wir gemeinsam, also dass wir halt Spieler haben, die zu dir gehen und zu mir gehen, weil die halt das mögen, dieses im Kleinen zu arbeiten und die sich nicht blenden lassen von weiß ich nicht, einem riesigen Übungsaufbau.
Nein, Mann, Practice ist Wiederholung. Das ist so. Und wenn du gut werden willst im Flanken, du musst eine Waffe werden. Was bringt es denn, wenn ich 1000-mal die Übung wechsle und du nirgendwo gut drin wirst? Hauptsache, du bist irgendwie motivational stimuliert und damit es dir besser geht. Nein, Mann, manchmal musst du die Übung machen, auch wenn sie langweilig ist. Aber dann wirst du trotzdem besser irgendwann. Ja, okay, vielleicht hast du mal einen Tag wirklich gar keinen Bock. Dann machen wir ein bisschen was anderes. Aber nächste Woche siehst du dich da wieder und machst diese Nordic Hamstring. Sorry. So, und wir müssen da durch. Und das ist dasselbe mit Flanken. Wenn du einfach scheiß Flanken spielst, musst du 1000 Flanken spielen im, keine Ahnung. Und da musst du einen Trainer haben, der da drauf guckt. Weil wenn du einfach nur ballerst, da kommt doch nichts mehr rum. Du brauchst doch Feedback.
Das ist, glaube ich, der entscheidende Satz, warum man sich einen Zusatztrainer nehmen sollte. Nicht wegen den Übungen und den Hütchen und weiß ich nicht was, sondern weil du willst ja besser werden.
Genau. Und was kommt dabei zustande, wenn du dann noch zum Trainer gehst, du kannst dich austauschen, du kannst dich auch vielleicht auch mal kurz, kannst du auch mal sagen, das war heute nicht so geil, aber trotzdem, also ist ja ein Prozess, dann macht man den Prozess, also der Prozess von Practice ist besser werden, aber da muss man doch nicht immer alleine durch und leiden und ich bin hier alleine gegen alle, sondern wenn man mit dem Trainer das macht, ist doch voll geil, sich auch auszutauschen und dann langfristig Feedback zu bekommen. Und der Trainer, der kannst du davon ausgehen, also bei mir ist es so, bei dir wird es so sein, bei fast allen Athletiktrainern, die sind in irgendeiner Art und Weise immer irgendwo in der Fortbildung oder bilden sich weiter und so weiter. Das heißt, die sind immer irgendwie auf dem Stand und können dir als Spieler, der die Kapazität jetzt gerade nicht hat, weil er sich auf Fußball konzentrieren muss, trotzdem irgendeinen neuen Input geben, der irgendwas mit dir macht, irgendwas ist immer. Deswegen finde ich das Prinzip von Coaching, ich lasse mich selber coachen, weil ich einfach daran glaube, dass auch ich besser werden kann und Feedback brauche. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Ja. Also da bin ich voll bei dir. Ist halt eine Abkürzung zum Weg. Ne?
Voll,
also,
ja, genau. Bodo Schäfer, geiler Coach in Deutschland, kennt bestimmt jeder, der jetzt hier vielleicht zuhört, der sagt immer, Zwerge sehen auf den Schultern von Riesen weiter als der Riese. Und so ist es. Wenn du auf die Erfahrung von Menschen vertraust, die einen Weg schon mal gegangen sind und die dir aber auch helfen, weiter zu gucken als du selbst gerade, dann ist das immer ein Cheatcode, egal wie gut du bist.
Ja, absolut. Ja. Also das ist, glaube ich, ein gutes Ende, die Folge zu schließen.
Ja, ja.
Aber eins wollte ich dir noch sagen, du hast ja gesagt, du magst gern Basketball. Ich habe gestern ein Video zugeschickt bekommen von Steve Curry, wie der von der Freiwurflinie immer reinwirft, 2 Meter zurückgeht, reinwirft und ich glaube 20 Stück oder so hintereinander, dann noch einen von der Mittellinie und es sieht so leicht aus und da kann mir jeder sagen, was er will. Der wird das tagtäglich bis zum Erbrechen üben. Safe. Und das schon seit, weiß ich nicht, seitdem er angefangen hat.
Ja.
Und das ist einfach dieses, was du sagst, Practice, einfach wiederholen, coachen lassen. Da gab es ja auch von Dirk Nowitzki damals in der Dokumentation von seinem Trainer, der hat ja so ein bisschen anderen Wurf gemacht, glaube ich, bin jetzt nicht so im Basketball aktiv, aber das war alles korrigiert, trainiert und das kommt ja nicht von ungefähr, dass es leicht aussieht.
So ist es. Mit mathematischen Formeln durch den Geschwender oder Holger Geschwindner, genial. Und natürlich ja, Wiederholung, ne? Also wie viele Würfe der pro Monat, pro Tag, pro Woche ballern musste, auch in der Sommerpause.
Da will ich nochmal einen Appell an alle stellen. Ja. Was erwartet ihr, wenn ihr in einem Monat 15 Flanken schlagt? Was erwartet ihr fürs Spiel? Dass es dann alles klappt, ne? Oder, weiß ich nicht, eure Muskulatur, ihr seid verletzungsanfällig und ihr tut nichts dafür. Was erwartet ihr am Ende, ne? Also,
ist so. Das Input, Output.
Ist so. Genau.
Und da die Leute langsam ranführen, dieses Verständnis dafür zu kriegen, für Adaptation, egal in welchem Bereich, über Neuroplastizität, über Gehirnveränderung, dass alles, was im Körper passiert, das geht. Wenn man natürlich, um Gerald Hüther zu zitieren, da muss eine gewisse Begeisterung für sein, sonst passiert im Gehirn gar nichts. Es muss irgendwie Freude machen, sich verbessern zu wollen. Oder es muss die Angst da sein, sich zu verletzen und deswegen machen. Aber irgendwann sollte die Angst der Begeisterung weichen. Und dann merkt man auf einmal, boah, ist das geil, gut zu sein. Gewinn macht Dopamin und Dopamin macht wieder Gewinn.
Und Gewinn macht jedem Spaß.
Ja.
Dann danke ich dir recht herzlich für deine Zeit. Ja, mir hat es auch riesig Spaß gemacht. Vielleicht ist der eine oder andere dabei, der jetzt mit dir harte Kniebeugen üben möchte oder nochmal eine Flanke mit mir schlagen will.
Genau.
Also dann alles bis dahin, alles Gute.
Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.